Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Wirtschaftsjournalist Ralf Bäumann. Guten Tag, Herr Bäumann.
Guten Tag.
Heute Nachmittag werden wir viel erfahren über das Universum, in dem wir so leben. Es werden die weltweit ersten direkten Bilder eines schwarzen Lochs gezeigt werden und der Materie, die diese schwarzen Löcher umgibt. Ich bin gespannt. Was denken Sie?
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man ein schwarzes Loch abbilden und sehen kann.
Aber ja, in der Tat.
Vielleicht wird man da ja eines Besseren belehrt. Ich denke bei schwarzem Loch eher an gewisse politische Ereignisse, zum Beispiel an die Brexit-Abstimmung im Londoner und
aus. Ja, beziehungsweise heute ist Brexit-Gipfel in Brüssel, darüber werden wir natürlich sprechen. Aber eben beim schwarzen Loch ist ja die Schwerkraft so stark, dass das Licht dieser Schwerkraft nichts entgegenzusetzen hat. Wäre ganz interessant, sich da mal reinfallen zu lassen.
Ja.
Selber?
Ja,
meinen Sie?
In der Tat.
Was würde man da wohl für eine Erfahrung machen? Wir werden es nicht erfahren, sehr wahrscheinlich. Ja, wir sprechen über Brüssel, über den EU-Sondergipfel dort zum Thema Brexit und dann auch über die erste Sitzung des Klimakabinetts in Berlin. Zu so einer Wochenzeitung zu gehen, ist ja wahrscheinlich leichtes Leben dann, oder? Im Vergleich zur Tageszeitung hat man
das
weniger zu tun.
Denken die Kollegen von den Tageszeitungen auch immer, aber das ist gar nicht der Fall, finde ich, weil man doch die ganze Woche über beschäftigt ist, sich zu überlegen, was man aus diesen Themen, die überall in den täglichen Medien schon rauf und runter debattiert worden sind, was man da noch Neues und
was man dann am Sonntag Neues
kann.
Und Besonderes vermeldet. Ja. Was werden Sie denn aus dem Brexit-Thema am Sonntag machen?
Wenn wir das schon wüssten, da warten wir mal den heutigen Abend ab. Also wenn es jetzt nur eine kurze Verlängerung gäbe, war eigentlich unsere Tendenz zu sagen, da machen wir nichts, weil das ist more of the same. Dann redet man die nächsten Wochen genauso, wie man die letzten Wochen geredet hat. Mhm. Wenn es jetzt aber zu der ganz großen Verlängerung kommt oder aber, womit ja eigentlich niemand mehr rechnet, wir dann doch übermorgen einen harten Brexit haben, dann würden wir, glaube ich, in beiden Fällen doch was machen, weil die große Verlängerung würde ja, die sich jetzt abzeichnet, würde ja auch bedeuten, dass das jetzt erstmal ein vorläufiger Endpunkt der Debatte wäre.
Zunächst, also kurze Verlängerung wäre bis 30.06. Das ist, was Theresa May vorgeschlagen hat. Und die lange Verlängerung wäre eine Verlängerung bis Jahresende.
Bis Jahresende oder sogar bis Ende März. Möglicherweise ist ja auch in der Diskussion zu sagen, 2 Jahre mit der Option für die Briten, wenn sie sich vorher irgendwie einigen, den Austritt dann auch vorher zu vollziehen.
Mhm. Es gibt natürlich Bedingungen von Seiten der EU. Das Austrittsabkommen wird nicht mehr aufgeschnürt. Großbritannien muss sich verpflichten, dann an der Europawahl Ende Mai teilzunehmen, wenn also die Verlängerung dann sehr lange sein wird. Finden Sie das richtig, dass diese Bedingungen so hart dann doch nochmal formuliert werden?
Naja, was heißt hart? Was die Europawahl betrifft, ist es ja alternativlos eigentlich nach Europarecht. Ich glaube nicht, dass das den anderen Europäern besonders willkommen ist, weil man natürlich dadurch wieder größere Unsicherheitsfaktoren im Europaparlament hat. Also für die Sozialdemokraten ist es gut, weil Labour natürlich da ein starkes Kontingent beisteuern wird. Aber die Konservativen, also Christdemokraten, haben ja gar keine Schwesterpartei in Großbritannien. Und vermutlich werden ja dann noch radikal europafeindliche Kräfte wie die UKIP wieder Auftrieb erleben. Also das wird sehr unangenehm für Europa, wenn die nochmal mitwählen. Aber das geht, glaube ich, nicht anders. Und was das Austrittsabkommen betrifft, glaube ich, ist das auch für die EU logisch, dass sie das so machen müssen, auch mit Blick auf Irland. Ich glaube, das Problem ist ja eher, dass man gedacht hat, man könnte so ein reines Austrittsabkommen machen, ohne dass sich die Briten mal selber untereinander darauf verständigt haben, was sie denn danach wollen. Denn dieses ganze Drama um den Backstop für Nordirland entsteht ja nur daraus, dass noch niemand weiß, wie denn eigentlich die spätere Lösung aussehen wird. Wenn es zu einer Zollunion kommt, hat sich diese Backstop-Frage ja erledigt.
Hat sie sich erledigt. Sie beschreiben es ja tatsächlich so, dass es dramatisch ist. Und gestern gab es einen Bericht im ZDF-Heute-Journal. Der britische Historiker Ian Kershaw meinte, dieses Brexit-Referendum sei der größte Akt nationaler Selbstbeschädigung gewesen in der Nachkriegsgeschichte, den er erlebt hat. Und der könnte wirklich Folgen haben für die gesamte EU.
Das könnte unter Umständen der Anfang von einem langen Zusammenbruch oder von einer langen Erosion der EU werden. Wenn die EU sich nicht gründlich reformiert, würde ich sagen.
Klingt ein bisschen pessimistisch. Würden Sie dem zustimmen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich sehe ja auch, dass die EU in der Krise ist, aber ich glaube, der Brexit ist eher ein Faktor, der diese Krise verlangsamt, abmildert, der die EU sogar ein Stück weit jetzt für die Zeit der Brexit-Verhandlungen wieder zusammengeführt hat. Aus zwei Gründen, glaube ich. Zum einen, weil die man ja jetzt sieht, was für Probleme das für Großbritannien schafft, dass es eben keine große Erfolgsgeschichte ist und ja jetzt schon die verschiedensten rechtspopulistischen Parteien, eigentlich europaskeptischen Parteien auf dem Kontinent genötigt waren, zu sagen, wir wollen nicht rausgehen. Marine Le Pen hat zum Beispiel im letzten französischen Präsidentschaftswahlkampf zu irgendeinem Punkt den Leuten versprochen, sie müssten jetzt nicht um ihre Euro-Ersparnisse fürchten. Und der zweite Punkt ist, dass die Briten, glaube ich, ganz einfach unterschätzt haben, dass die ganz rationalen Interessenlagen der verschiedenen Länder sozusagen die EU zusammengeführt haben. Also sei es, dass Polen zum Beispiel natürlich sauer ist, dass dieser ganze Brexit-Wahlkampf gegen polnische Einwanderer in Großbritannien geführt worden ist. Das war ja das Hauptthema, dass die Iren natürlich die offene Grenze behalten wollen zu Nordirland. Und diese Liste könnte man sozusagen lange fortsetzen. Die Franzosen sind ja erkennbar glücklich, dass sie ein Europa ohne Großbritannien bekommen, wo sie dann quasi die einzige wirkliche Weltmacht mit Atomwaffen und Sicherheitsratssitz sind. Also das ist einfach, da haben die Briten ihre Verhandlungsposition, glaube ich, völlig falsch eingeschätzt.
Mhm, interessante These. Sie würden also sagen, durch den Brexit hat die EU als solche gewonnen, weil die Staaten zusammenraufen.
Genau, müssen. Also es gibt, um das nochmal klar zu sagen, es gibt natürlich riesige Probleme in der EU. Wir sehen das ja mit den ganzen rechtspopulistischen Regierungen. Aber der Brexit hat geholfen, trotz dieser Schwierigkeiten, die EU zusammenzuführen.
Heute tagt in Berlin das neue Klimakabinett zum ersten Mal. Wir sortieren ja den Tag und das ist definitiv eines der Top-Themen heute. Eingesetzt hat die Bundesregierung das Klimakabinett, Vorsitz hat die Bundeskanzlerin. Es geht darum, den Klimaschutzplan von 2016 verbindlich umzusetzen. Dieses Klimakabinett, Herr Bollmann, hat eine Menge Spott und Hohn schon geerntet. Also zum Beispiel die Linke sagt, das sei ein billiges Ablenkungsmanöver. Die Grünen haben gesagt, nichts weiter als ein neuer Arbeitskreis. Also die Bundesregierung schafft es selber nicht, die Klimaziele umzusetzen. Jetzt soll es so ein Klimakabinett schaffen. Ich bin nicht sicher, ob der Hohn und der Spott so gerechtfertigt ist. Ich meine, das ist zwar schon eine Idee aus dem März und die Demonstrationen Fridays for Future kamen dann eigentlich danach erst so richtig ins Rollen. Aber es könnte ja sein, dass der Druck auf der Straße, der entstanden ist, jetzt doch da auch in die Politik dann tatsächlich einfließt. Also dass da Ergebnisse erzielt werden können.
Naja, ehrlich gesagt, in der Haut von Politik möchte ich ja nicht stecken, generell nicht. Und bei dem Thema am allerwenigsten, weil der Druck ja von mehreren Seiten kommt. Es kommt jetzt dieser Druck von der Straße, mehr Klimaschutz, ist ja auch in der Gesellschaft ein großes, wichtiges Thema, ist ja auch von der Wissenschaft her klar. Auf der anderen Seite gibt es aber aus zwei Richtungen auch starke Gegenkräfte. Zum einen von den Unternehmen, die sagen, wir wollen nicht noch mehr Belastungen. Das ist ja, glaube ich, auch einer der Punkte, warum Umweltminister Altmaier von denen so kritisiert wird, worüber wir ja vorhin...
Der Arbeitsminister, meinen Sie?
Bitte? Der Wirtschaftsminister Altmaier, habe ich Umweltminister gesagt?
Ja, das ist
wir
Schulze.
Sind beim Umweltthema, aber genau, der Vorwurf der Arbeitgeber ist ja auch ein Stück weit, dass er quasi wie ein Umweltminister, der agiert. Er mal war, agiert, genau. Die andere Seite sieht das wieder anders, logischerweise. Und und auf der anderen Seite hat man, glaube ich, auch Angst vor der möglichen potenziellen Wählerschaft der AfD, vor Leuten mit vielleicht eher kleinem Einkommen, die sagen, das kostet uns ja auch Geld, Benzinpreis steigt, wir dürfen nicht mehr weiter mit dem Auto rumfahren und so weiter. Es ist, glaube ich, auch ein Thema, was Stadt und Land ein bisschen spaltet. In den Metropolen sagt man, Auto ist doch ein Verkehrsmittel von gestern, braucht doch eh kein Mensch mehr. Auf dem Land ist das natürlich immer noch lebensnotwendig. Und das sind, glaube ich, diese Punkte, die da eben zur Verhandlung stehen und weshalb das Ganze eben auch so schwierig ist und weshalb das Klimakabinett ja eben eingesetzt worden ist, weil man sich da auf den normalen Ressortabstimmungswegen nicht einigen konnte.
Ja, also es ist ein schwieriger Prozess, aber ein wichtiger Prozess. Ich meine, wir erinnern uns an die Schüler, die vor dem Dinosaurier saßen im Naturkundemuseum und die gesagt haben, also Forderungen sind Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energien im Jahr 2035 und dann eben soll das Land 2035 Klimaneutralität erreichen.
Ja,
ich meine, das sind natürlich Ziele, die sozusagen keiner, da träumt nicht wirklich nicht jemand davon, außer diese Schüler. Aber es ist gut, dass sie formuliert wurden.
Ja, naja, man muss ja dafür auch nicht vergessen, dass das mal ein ganz großes Thema der Bundeskanzlerin war. Ich bin ja gerade dabei, eine neue Biografie über sie zu schreiben. Und da kommt natürlich dann auch die Erinnerung an Heiligen Damm, den G8-Gipfel damals noch mit Russland, wo sie den amerikanischen Präsidenten 2007 schon davon überzeugt hat, dass das Zwei-Grad-Ziel in das Schlussdokument aufgenommen wird. Sie hat 1995 diese große Berliner Klimakonferenz als Umweltministerin geleitet, wo ja auch schon die Weichen in die Richtung gestellt wurden. Und ja, der Vorwurf an die Kanzlerin, und der ist ja auch nicht ganz unberechtigt, ist dann immer zu sagen, sie sonnt sich im Glanze dieser internationalen Erfolge. Und wenn es dann darum geht, das im eigenen Land durchzusetzen, den Leuten vielleicht auch Dinge zuzumuten dabei, dann wird es halt schwierig.
Dann wird es schwierig. Und in der Tat wundert man sich da, warum sie dann nicht zu ihrem Wort steht.
Ja gut, ich meine, wir haben, ich glaube, ein ganz großes Problem, was wir in Deutschland wirklich haben, ist diese Abhängigkeit von der Automobilindustrie, was aber sozusagen mehrere Facetten hat. Also das eine ist, das glaube ich, in der Politik schon gesehen wird, inzwischen ja zum Teil auch in den Chefetagen der Autokonzerne, dass sich was ändern muss, auch aus Marktgesichtspunkten, um einfach konkurrenzfähig zu bleiben. China, der größte Absatzmarkt, setzt ja zum Beispiel ganz stark auf Elektromobilität. In Peking darf man aus Umweltschutzgründen fast nur noch Elektroautos neu zulassen jetzt. Und auf der anderen Seite eben, dass man diesen Übergang aber auch so gestaltet, dass nicht von heute auf morgen ganz viele Arbeitsplätze wegfallen in Deutschland und deshalb dann trotz aller Missbilligung, dass die Autoindustrie da vielleicht auch Dinge verschlafen hat, eben diese Industrie dann auch immer wieder in Schutz nimmt. Ich würde vielleicht fast sagen, in Schutz nehmen muss, wenn ich mich in die Perspektive der Politiker versetze.
Okay, wenn Sie in der Perspektive der Politiker argumentieren, aber so wir als Bürger sind ja vielleicht wirklich manchmal etwas erstaunt, dass zum Beispiel dieses Argument, es würde so viele Jobs kosten in der Autoindustrie, so hoch gehängt wird. Ich meine, in der Tat ist der Wandel schon lang abzusehen. Man hätte vielleicht schon lange auf Elektromobilität setzen können. Man hätte insgesamt die Industrie umbauen können. Das ist alles nicht passiert.
Ja, aber auch deshalb, weil das Elektroauto ein ganz anderes Produkt ist mit einer ganz anderen Wertschöpfungskette. Also von dem, was wir in Deutschland da machen, hängt schon ganz viel an diesem Verbrennungsmotor und dem Drumherum. Ich war vor ein paar Jahren mal in Aachen in dieser kleinen Firma, die für die Deutsche Post diese Elektrolieferwagen herstellt, die für die Paketauslieferung. Das ist eine kleine Werkshalle im Industriegebiet mit 200 Beschäftigten. Die sind in der Lage, Elektroautos zu bauen. Also da hängt nicht mehr in dem Ausmaß diese Art von Wertschöpfung dran.
Gut, und aber das, auch das weiß man schon länger.
Ja, aber die Frage, also sozusagen, ich glaube, die Idee, die dahinter steckt, ist zu sagen, wenn wir wissen, dass sich mit dieser Elektromobilität gar nicht mehr so viel Geld verdienen lässt.
Womit lässt sich dann das Geld verdienen?
Ja, eben, dann versuchen wir doch wenigstens die Cashcow, die wir jetzt haben, den Verbrennungsmotor noch eine Weile am Leben zu halten. Ganz davon abgesehen, dass es ja bei den alternativen Antrieben, darf man nicht ganz vergessen, schon auch noch ein paar technische Probleme gibt. Stichwort Reichweite, Ladestationen. Wie sieht eigentlich der Strommix aus, mit dem die Autos dann betankt werden, wenn das immer noch 40% Kohle ist? Auf absehbare Zeit ist damit auch nicht viel geworden.
Die Umweltministerin will eine CO2-Steuer. Peter Altmaier, Wirtschaftsminister, will sie nicht. Fänden Sie das eine gute Idee?
Also ich glaube tatsächlich, dass das ein gangbarer Weg wäre, jetzt auch aus marktwirtschaftlicher Sicht das Problem zu lösen, dass die Politik dann eben nicht mehr, damit käme man auch ein bisschen aus dieser Problematik des Klimaschutzplanes raus, nicht mehr für jeden einzelnen Bereich Detailziele vorgeben müsste, sondern dass man einfach sagt, man muss es ja quasi runterrechnen, wir haben das und das Klimaziel, um das zu erreichen, wie teuer muss die Tonne CO2 werden, und dann kann man ja sehen, wie sich das auf die einzelnen Bereiche auswirkt. Soweit ich das haben ja zum Teil Kollegen auch schon ausgerechnet heute Morgen gesehen habe, haben wir eigentlich die krasseste Preissteigerung dann bei den Flügen. Da bin ich dann auch ein bisschen, fände ich es ein bisschen interessant, mal zu schauen, wie eigentlich die grüne Mittelschichtsklientel, die ja zu den meistfliegenden Menschen in Deutschland gehört, wie die das dann eigentlich
beurteilt. Wie die dann reagieren würde, ob man dann sagt, okay, dann fliegen wir ein bisschen weniger. Ja. Das wird dann zu sehen sein, falls diese CO2-Steuer kommt. Ralf Bollmann hier im Studio, in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Wie können wir günstiges, wie können wir angemessenes Wohnen für alle sicherstellen? Das ist so ein Thema, was uns sehr beschäftigt in diesen Tagen, in den deutschen Großstädten vor allem. Denn es gab die Demonstration am Wochenende zum Thema Enteignung der großen Wohnungskonzerne in Berlin. Heute ist der 11. Wohnungsbautag auch, auf dem es auch insbesondere um die akuten Engpässe beim Wohnungsbau geht. Herr Bollmann, gestern hatte ich Georg Dietz zu Gast, Journalist, der sagte, wenn wir jetzt über Aussagen zum Beispiel von Robert Habeck von den Grünen sprechen, der sagt ja, Enteignungen der Wohnungsbaukonzerne müssten eventuell möglich sein, wenn es denn wirklich so weit kommt. Und dann die CDU darauf antwortet, solche Aussagen führen dazu, dass wir uns nicht mehr vorstellen können, mit den Grünen zu koalieren. Darüber haben wir also gesprochen. Dann sagt er, ja, warum reden wir jetzt eigentlich über mögliche Koalitionen, anstatt über dieses Thema Wohnen? Originär uns einfach noch ein paar Gedanken zu machen. Denken Sie, das ist wirklich wichtig, dass wir dabei bleiben und nicht uns sozusagen von anderen Themen, wenn wir gerade auf das Wohnen gucken, ablenken lassen?
Also das finde ich jetzt auch ein bisschen billig, weil natürlich brauchen wir auch eine Regierung in diesem Land und um stabile Regierung zu haben, brauchen wir Parteien und sich zu überlegen, wer mit wem koalieren könnte und auf welche inhaltlichen Positionen man sich dabei verständigen könnte, das finde ich vollkommen legitim. Oder nicht nur legitim, sondern auch nötig. Das würde ich jetzt gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich finde eher, dass diese sehr verkürzte Debatte jetzt auf das Stichwort Enteignung, weil das natürlich ein Reizwort ist, ein bisschen ablenkt von der Komplexität dieses Wohnungsthemas und von dem, was eigentlich wirklich geschehen muss, um die Wohnungsprobleme in diesem Land zu lösen, die ja übrigens, das ist auch schon wieder so eine Sache, wo die Großstadtbewohner die Dinge unter sich ausmachen. Denn das Wohnungsproblem besteht ja nicht nur darin, dass wir in den Großstädten zu wenige und zu teure Wohnungen haben, sondern dass es ja auch weite Landstriche in Deutschland gibt, in denen einfach Häuser, die sich Leute für die Altersversorgung gekauft haben, überhaupt nicht mehr verkäuflich oder vermietbar sind durch den starken Bevölkerungsschwund. Ich war neulich mal in Oberfranken in der Gegend von Hof, um mir da mal anzuschauen, wie das da läuft. Und da gibt es also von der bayerischen Staatsregierung geförderte Abrissprogramme, dass also leerstehende Häuser nicht mehr das Stadtbild verschandeln. Darüber muss man natürlich dann auch gehen.
Sie wollen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dieses Thema Wohnen ja jetzt auch setzen. Was haben Sie genau vor?
Naja, uns eben in den nächsten Wochen, Monaten, das Thema wird uns ja lange erhalten bleiben, eben auch mit diesen Fragen im Detail zu beschäftigen, auch mal zu gucken beispielsweise, was Boris Palmer eigentlich da in Tübingen konkret vorhat. Das wird ja jetzt alles in einen Topf verrührt. Und dieses Berliner Volksbegehren zu sagen, wir vergesellschaften, das ist eigentlich keine Enteignung, das ist Artikel 15 Grundgesetz, wir vergesellschaften Wohnungen, die den Wohnungsbaugesellschaften gehören, die dann bis zu 36 Milliarden Euro denen in den Rachen werfen wollen, um das mal als Entschädigung, das mal verkürzt zu sagen, Geld, mit dem der Berliner Senat wahrscheinlich eine ganze Menge sinnvollere Sachen anstellen könnte. Und das, was Boris Palmer in Tübingen vorhat, ist ja was anderes, das ist eher eine klassische Enteignung, so wie man für Straßenbauprojekte, Eisenbahnprojekte, ja jeden Tag Grundstücke enteignet werden. In Deutschland will er eben Grundstücksbesitzer, die bebaubare Grundstücke haben in der Stadt oder in den Vororten, die aber seit Jahren nicht bebauen, aus welchen Gründen auch immer, will er dazu zwingen und sie eben im Notfall, um Wohnungsbau zu ermöglichen, dann eben auch gegen Entschädigung ebenfalls dann enteignen. Und das sind zumindest, egal wie man jetzt zu dem Boris Palmer Vorschlag steht, sind aber zwei verschiedene Dinge, die man doch mal ein bisschen auseinanderhalten muss. Ja, weil es jetzt auch mal so pauschal heißt, die Grünen wollen Enteignung.
Aber da sieht man eben, also wie weit man im Grunde jetzt bereit ist zu gehen, also rein gedanklich schon. Enteignung ist auch im Umweltschutz ein Thema. Kann die Bundesregierung zum Beispiel Kohlekraftwerke für den Klimaschutz stilllegen und wäre das dann Enteignung? Insofern wird es ja auch da diskutiert.
Ja. Gut, bei den Kraftwerken haben wir noch mal ein bisschen eine andere Situation, weil sich da halt die politischen Vorgaben immer so oft und schnell geändert haben. Wir erinnern uns an den Atomausstieg, wo die rot-grüne Regierung ja eine rechtssichere Vereinbarung getroffen hatte mit den Stromkonzernen, die dann von Angela Merkel wieder aufgekündigt worden ist in der schwarz-gelben Koalition und dann wieder Hals über Kopf das dann rückgängig gemacht worden ist.
Also was aus Ihrer Sicht wäre denn jetzt tatsächlich nötig? Also wenn Sie sagen, das Thema Enteignung muss man genau betrachten, es gibt den Artikel 14, den Artikel 15 im Grundgesetz, aber es geht eben darum, Wohnraum zu schaffen. Also wenn Sie jetzt sozusagen den Zauberstab der Fee hätten, naja, was würden Sie zack machen, damit an der Situation was Gutes ändern kann?
Zack ist eben nicht so einfach, aber man muss eben die politischen Voraussetzungen schaffen, damit gebaut werden kann. Also damit Baulücken in der Innenstadt zum Beispiel geschlossen werden können, auch wenn es dagegen ja oft heftige Anwohnerproteste gibt. Auch Stichwort Randbebauung, Flughafen Tempelhof in Berlin, wo sich ja auch in der Volksabstimmung eine Mehrheit dagegen ausgesprochen hat. Man muss möglicherweise Bauvorschriften lockern, womit ich jetzt nicht meine, dass man einfach bauen kann, was und wie man will. Aber die Ansprüche sind doch ziemlich hoch geworden bei uns, die Standards. Das ist zum Teil in anderen europäischen Ländern auch anders. Wenn ich mir in den Niederlanden Neubauten anschaue, sind zum Beispiel die Leitungen alle oberhalb des Putzes verlegt. Bei uns werden sie immer in den Putz hineingelegt. Über solche Fragen muss man dann auch diskutieren. Die Frage, was ja zum Teil auch schon passiert, was macht eigentlich die öffentliche Hand mit ihren eigenen Grundstücken? Verkauft sie die meistbietend oder sucht sie die auch für eher kostengünstigen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen? Und. Also da gibt es eine ganze Menge von Stellschrauben, glaube ich, wo man was machen kann. Und am Ende ist es auch ein Konflikt, um das noch kurz zu sagen, zwischen Insidern und Outsidern, weil ich glaube, dieses Modell, was die Berliner Initiative vorhat, einfach für die bestehenden Wohnungen die Mieten zu senken, für die Leute, die schon da drin wohnen, eine Art Bestandsgarantie zu schaffen, macht das natürlich, wie man auch in Wien zum Beispiel sieht, mit den vielen Kommunalwohnungen, für Leute, die neu hinziehen, sehr schwer, eine Wohnung zu finden.
Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Studio 9. Heute sind zwei Umfragen vorgestellt worden, die miteinander zusammenhängen. Am 23. Mai feiern wir 70 Jahre Grundgesetz und das hat Infratest DIMAP zum Anlass genommen, die Deutschen zu fragen, wie sie denn zum Grundgesetz stehen. Das ist also die erste Umfrage, über die wir sprechen wollen. Das Ergebnis, die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland ist mit der Verfassung zufrieden. Rund 9 von 10 Befragten sind der Ansicht, dass sich das Grundgesetz sehr gut oder gut in den vergangenen Jahren bewährt hat. Dem würde ich mich ehrlich gesagt anschließen. Sie auch, Herr Bollmann?
Ja, würde ich sagen. Ja.
Wenn es aber um das Funktionieren der Demokratie geht, dann sagt rund jeder dritte Befragte, er sei unzufrieden. Das wiederum ist erstaunlich und auch bedenklich.
Ja, ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Leute unter Demokratie verstehen, die Mehrheit soll entscheiden, aber bitte so, wie ich es will. Also die Bereitschaft, Kompromisse zu schließen und dann auch zu akzeptieren, aufeinander zuzugehen zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, hat, glaube ich, über die vergangenen Jahre schon abgenommen. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Also nicht, dass man nicht streiten dürfen sollte, aber man muss dann eben auch damit leben, dass man sich selber nicht immer zu 100% durchsetzen kann.
Man kann es aber genau orten, wo die Unzufriedenheit überdurchschnittlich hoch ist. Und das ist so in ostdeutschen Haushalten und in Haushalten mit niedrigem Einkommen. Kein Wunder, ne?
Mhm. Naja, also in Ostdeutschland ist in der Tat eine spezielle Situation. Das haben wir ja in allen mittelosteuropäischen Staaten. Ich finde das auch mal ein bisschen merkwürdig, dass Ostdeutschland da so separat betrachtet wird. In Polen, Tschechien, Ungarn ist die politische Gemengelage ja im Grunde ähnlich, wie wir sie in Ostdeutschland haben, wo wir jetzt auch bei den Landtagswahlen hohe Wahlergebnisse der AfD befürchten müssen. Ich glaube tatsächlich, dass dass eben diese 70 Jahre Grundgesetz, über die wir eben Sprachen sind ja auch nicht gelebte Realität in Ostdeutschland. Das ist eben erst seit 30 Jahren und unter Bedingungen, die zumindest am Anfang in den 90er Jahren nicht nur wirtschaftlich sehr schwierig waren, sondern auch was soziale Anerkennung betrifft. Und im Grunde sind die Ostdeutschen da ja in so einer Situation wie Zuwanderer, Einwanderer im eigenen Land. Sie sind 1989, 90 in eine für sie völlig fremde Gesellschaft gekommen, in der sie sich behaupten mussten, mit deren Regeln sie sich arrangieren mussten. Und ich glaube, dass es dann eine Generation später nochmal so ein Backlash gibt und eine Unzufriedenheit mit dem Erreichten. Das ist ja was man in anderen Integrationsprozessen
auch sieht.
Auch gerade bei Migranten reden wir ja
also
auch davon.
Von der zweiten muss man Generation. Fragen, wie kann man denn die Demokratie stärken? Wie kann man Menschen für die Demokratie begeistern? Und da gibt es das sogenannte Konzept der politischen Selbstwirksamkeit. Menschen müssen sich wohlfühlen, verstanden fühlen und repräsentiert fühlen. Und in der zweiten Umfrage, die wir jetzt besprechen wollen, ist gefragt worden, stimmen Sie der Aussage zu, dass die gewählten Repräsentanten sich darum kümmern, was einfache Leute denken? Antwort, und das ist interessant, nur etwa ein Viertel der Menschen ohne Migrationshintergrund stimmt zu, aber ein Drittel der Befragten mit Migrationshintergrund. Das heißt also, die Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich erstmal besser vertreten.
Ja, ja. So. Was vielleicht aber auch eine Frage ist von den Ansprüchen, die man stellt. Wenn man neu in ein Land kommt, hat man vielleicht auch gar nicht die Erwartung, dass man da jetzt sofort alles mitbestimmen darf. Und man sieht ja auch in dieser gleichen Umfrage, dass die Zufriedenheit auch abnimmt, je länger die Leute
je länger sie hier in Deutschland Land sind.
Und je mehr sie vielleicht auch das deutsche Anspruchsdenken in dieser Frage dann mit übernehmen.
Dann ist die Frage, wie kann man darauf reagieren? Wir hören mal Cornelia Schuh vom Sachverständigenrat Migration.
Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um Politik gezielt als einen Bereich aktiver Teilhabe zu vermitteln. Das ist eine Sache politischer Bildung. Politische Beteiligung setzt erstmal ein gewisses Grundwissen voraus, aber dann vor allen Dingen eben auch politischer Praxis. Distanz zu Politik baut sich nicht allein durch Wissen ab. Es geht deswegen also um das aktive Mitgestalten und die Erfahrung, etwas bewirken zu können in der Politik vor Ort. Daher sind aus unserer Sicht niedrigschwellige Einladungen auch zur Beteiligung auf kommunaler Ebene sehr wichtig.
Also Politik vor Ort als Bereich aktiver Teilhabe, das ist sozusagen der Weg.
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Das sind so Worte, die sich schön anhören. Ich glaube, das entscheidende Wort haben Sie eher vorhin gesagt, als Sie davon gesprochen haben, dass die Leute sich repräsentiert fühlen. Sollen. Ich meine, wir leben ja in der Bundesrepublik in einer repräsentativen Demokratie, anders zum Beispiel als in der kleinen Schweiz, wo es ja ganz viele Volksabstimmungen gibt. Und ich halte das auch für sinnvoll. Ich glaube, dass die zunehmende Zahl von direktdemokratischen Elementen, wie man ja auch bei der Brexit-Abstimmung gesehen hat, letztlich nur für Frust sorgt, weil es suggeriert, dass man keine Kompromisse mehr schließen muss, keine Interessen mehr in einem komplizierten Prozess ausgleichen muss, sondern die 51% Mehrheit setzt sich durch und dann merkt man halt hinterher, dass sich manche Fragen auch nicht so leicht mit Ja oder Nein beantworten lassen, weil Brexit Ja sagt ja noch nichts darüber aus,
wie,
was für
wann,
einen Brexit, ja. Wie, wann, mit welchem Deal und so weiter und so fort. Und insofern ist es, glaube ich, tatsächlich wichtiger, diese wieder zu dem Grundgedanken des Grundgesetzes der repräsentativen Demokratie zurückzukehren und sich tatsächlich zu überlegen, ist eigentlich die Zusammensetzung der Parlamente auf allen Ebenen, der Frage, wer hat Spitzenpositionen, Bürgermeister, Ministerpräsident, Bundesminister, repräsentiert das eigentlich einen Querschnitt der Bevölkerung? Ich weiß nicht, ob es weiterhilft, dafür alles Quoten zu schaffen. Aber zum Beispiel der Umstand, dass außer der Bundeskanzlerin selber ja kaum ein Ostdeutscher in wirklich einflussreichen Machtpositionen ist, übrigens nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft oder in anderen Bereichen, bei den Medien. Das sollte uns vielleicht schon auch zu denken geben. Oder wenn man in Großbritannien oder Frankreich den Fernseher einschaltet, sieht man, glaube ich, auch in den Fernsehsendungen viel häufiger Leute mit Migrationshintergrund, als das bei uns der Fall ist. Viel selbstverständlicher vor allem. Auch bei uns werden die immer nur dazugeladen, wenn es um das Thema geht, aber nicht für allgemein politische Themen.
Da ist also Veränderungsbedarf.
Glaube ich schon.
Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es gab heute ein Urteil in einem unglaublich erbitterten Streit um das Geläut der Kuhglocken. Am Oberlandesgericht in München hat also ein, man muss sagen, ein Anwohner einer Weide in zweiter Instanz darauf geklagt, eben vom Geläut der Kuhglocke in Zukunft verschont zu bleiben. Er hat leider nicht recht gekriegt, sondern vielmehr die Landwirtin hat recht bekommen. Die Kühe dürfen weiter läuten. Auf welcher Seite wären Sie, Herr Bollmann? Würden Sie einem Mann recht geben, der sagt, ich möchte endlich gut schlafen und naja, hier sollen die Kühe nicht mehr die Glocken tragen?
Ich glaube, er kann ja dann sich auch Ohrenstöpsel anschaffen. Oder
ja,
so.
Das hat er wahrscheinlich probiert.
Ja. Nein, das ist, glaube ich, ein bisschen das Thema, was wir vorhin hatten, dass dann doch die Neigung, sozusagen Kompromisse zu machen und zu akzeptieren, dass Dinge nicht immer und überall so sind, wie man sie sich vorstellt, dass die abnimmt, obwohl ich jetzt auch nicht zu kulturpessimistisch enden wollen würde in dieser Sendung, weil ich glaube, diese Art von Nachbarschaftsstreitigkeiten sind eine Sache, die es gerade in Deutschland schon immer gab und vielleicht sogar früher, ehrlich gesagt, in einem stärkeren Ausmaß als heute, wenn ich nur an diese verbiesterten Nachbarn denke, die dann darauf geklagt haben, dass der Baum vom Nachbargrundstück nicht rüberwachsen darf, dass die Äste da abgeschnitten werden. Also mit dieser Art von Meldung bin ich vor Jahrzehnten sozialisiert worden als Zeitungsleser.
Okay, ich kenne jetzt keine Statistik. Ich weiß nicht genau, ob es abgenommen hat in Sachen Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Ja, aber es ist nicht neu, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Aber jetzt Thema Kuhglocke. Ja. Ist ja interessant, dass da jetzt nochmal drüber nachgedacht wird, die Kuhglocke als Brauchtum. Ja. Also ist die nicht wichtig? Ist das sozusagen der Soundtrack der Alpen, die wir auf jeden Fall erhalten müssen. Das fand ich ganz interessant. Oder das Geläut.
Kirchenglocken.
Nee, die Kuh.
Aber ist ja auch so ein Thema, was im Grunde ähnlich
stimmt.
Ist. Es gab auch schon Prozesse.
Dagegen, ja. Ich meine, es könnte einen noch schlimmer treffen. Ein Redakteur hier bei uns sagte heute früh, er wohnt eben eigentlich ganz schön und dann hat der Nachbar einen Hahn angeschafft, aber weil die Straßenlaterne immer leuchtet, hat der Hahn immer gekräht, weil er immer dachte, es ist Tag. Ist schon schwer, damit zu leben.
Ja.
Dieser Nachbar hat einen Hahn dann abschaffen
müssen. Es gibt aber schlimmere Sachen, muss ich da auch da wieder sagen. Die Kanzlerin hat ja ein Wochenendhaus in der Uckermark. Da ist gegenüber ein Kampfhundezüchter. Und es ist ja bekannt, dass Frau Merkel Hunde eigentlich nicht mag, Angst vor Hunden hat, schon mal gebissen wurde da in der Nähe ihres Hauses. Also das ist, wäre für mich zumindest eine unerfreulichere Vorstellung, als einen Hahn krähen zu hören.
Gut, aber ich würde Ihnen recht geben, wenn man bestimmte Dinge nicht mag, muss man wahrscheinlich am Ende entweder einen Kompromiss machen und sagen, gut, ich irgendwie halte ich es doch aus oder man zieht weg.
Ja.
Ralf Bollmann hier an meiner Seite. Sie schreiben an einer Biografie über die Bundeskanzlerin, über Angela Merkel. Sie haben es vorhin kurz auch schon angesprochen. Wie steigen Sie eigentlich ein in diese Geschichte? Es gibt ja doch schon auch ein paar Biografien über Sie.
Naja, es gibt nicht so viele. Es gibt eine Menge Merkel-Bücher zu einzelnen Aspekten. Aber was Biografien wirklich von Anfang bis Ende betrifft, ist die letzte völlig neu geschriebene 2005 erschienen.
Das ist ja schon ein Weilchen her.
Und ich habe im Moment auch noch nichts von anderen Projekten gehört. Kann aber auch sein, dass meine Gesprächspartner da extrem diskret sind, ja. Und ursprünglich, aber das kann sich auch immer noch ändern, hatte ich eigentlich überlegt anzufangen, wie sie in Hamburg bei eiskaltem Winterwetter die Trauerrede auf Helmut Schmidt hielt vor ein paar Jahren, weil das, glaube ich, obwohl Schmidt ja gelegentlich auch mal sich abfällig über sie geäußert hat, doch so Verbündete im Geiste sind. Und das hat sie da sehr gut beschrieben, ihre politischen Grundüberzeugungen, warum eben ein Politiker, ein Spitzenpolitiker, ein Pragmatiker oder eine Pragmatikerin sein muss.
Das ist
und das eben gar nicht das Ziel ist, irgendwelchen persönlichen Ansichten und Vorlieben zum Durchbruch zu verhelfen.
Ralf Bollmann, vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Sehr gerne.